Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Eva Borcherding und ich heiße Sie und euch ganz besonders willkommen hier im Paul-Gerhardt-Haus. Besonders heute Morgen begrüßen möchte ich den Posaunenchor, der jetzt schon für uns gespielt hat und der noch Lieder für uns spielen wird. Ein herzliches Willkommen nach oben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte Ihnen einen Vers aus dem 2. Korintherbrief mitgeben für den heutigen Sonntag. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. In dem Sinne möchte ich die Heckinghauser Geburtstagsfrage stellen. Haben wir heute am 7. Mai ein Geburtstagskind? Sieht nicht so aus. Sehr schade, trotzdem. Dann spielen wir jetzt oder singen jetzt das nächste Lied. Und zwar ist das im EG die Nummer 100, die Strophen 1 bis 3.
Lasst uns beten. Gnädiger Gott, wir danken dir, dass du uns immer noch zusammenrufst und uns erfrischst mit deinem Wort. Doch manchmal, da fühlen wir uns müde. Müde, weil wir herausgefordert sind, an dir festzuhalten. Und manchmal, da sind wir so kleingläubig, weil uns unsere Probleme größer erscheinen als deine Macht. Wir bitten dich daher, erneuere uns durch dein Wort und stärke uns durch deinen Heiligen Geist. Vergewissere uns heute, dass wir wissen, dass du uns führst und leitest, auch angesichts mancher Wüstenzeiten in unserem Leben. Amen.
Ich lese nun lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 12 bis 14. So lasst uns nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott Lob singen, solange ich hier bin. Halleluja! Wir wollen unseren christlichen Glauben bekennen und dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben,
an den EU-Außengrenzen. Die haben ein Projekt, das heißt Sichere Wege, und die kümmern sich ganz besonders um die Beobachtung der Grenzgebiete, an denen die Flüchtlinge in die Länder kommen, also Griechenland, Italien, Spanien. Und da wir uns auch sehr viel mit der Flüchtlingspolitik auseinandersetzen, auch durch Projekte, finde ich das eine gute Sache, am Ausgang für sichere Wege zu spenden. Im letzten Gottesdienst wurden 492,86 € eingesammelt. Wir singen jetzt das nächste Lied, und zwar die 361.
Thank you. Gottes Führung und die Versuchung, Teil 2. Darum geht's heute. Wir befinden uns immer noch mit Jesus in der Wüste. Und Wüstenzeiten, das sind Zeiten, die eigentlich in unserem Leben begrenzt sind, aber wir merken es nicht, wenn wir inmitten der Wüste stehen. Denn dort sehen wir nur unsere ungestillten Sehnsüchte. Alle möglichen Fehlinformationen, Fake News begegnen uns dort. Sie treten in den Vordergrund und schnell erscheinen sie uns als Versuchung. Weil sie uns vorgaukeln, dass sie unsere Sehnsüchte stillen, doch in Wirklichkeit bringen sie uns von dem Weg ab, den Gott mit uns gehen möchte. Und letzte Mal haben wir schon den ersten Teil dieser Geschichte aus Matthäus 4 uns angeschaut mit der ersten Versuchung. Heute machen wir die zweite. Und weil da so viel drinsteckt, machen wir nach den Konfirmationsgottesdiensten noch die dritte. Letzte Mal haben wir gesehen, Jesus wurde von Gott ganz bewusst in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und in der ersten Versuchung, die wir uns angeschaut haben, haben wir festgestellt, dass sie eigentlich aus drei Anfeindungen besteht. Einmal Versuchung durch Minderwertigkeit, dem Anzweifeln der Verheißung Gottes und schließlich dem Anzweifeln, dass Gott die Lebenssehnsucht des Menschen stillen kann. Doch Jesus überwindet die Versuchung, indem er keine Diskussion über seinen Wert und Stand bei Gott zulässt und die Verheißung Gottes auch nicht anzweifeln lässt. Stattdessen flüchtet er sich radikal ins Wort Gottes, weil er weiß, dass Gott selbst die wirkliche Lebenssehnsucht stillt. Und schließlich haben wir gesehen, dass Jesus auf die Versuchung als Mensch antwortet, um uns in unserer Versuchung beistehen zu können und uns ein Beispiel zu sein, wie wir Versuchung überwinden. Wem das jetzt zu schnell ging, gar kein Thema. Sie waren ja hoffentlich letzte Woche da. Und wenn nicht, dann können Sie das alles nochmal im Internet nachhören. Und jetzt hören wir uns an, wie die Geschichte mit Jesus in der Wüste weiterging. Ich lese aus Matthäus 4 die Verse 5, 6 und 7. Daraufhin ging der Teufel mit Jesus in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, denn sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Man merke auf, wie schnell der Teufel seine Strategie geändert hat. In der ersten Versuchung, da versucht er noch Jesus an seiner ungestillten Sehnsucht, an seinem Hunger zu packen. Weil er aber merkt, dass Jesus sagt, meine Lebenssehnsucht wird im Wort Gottes gestellt. Ich lebe vom Brot, nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Munde aus dem Wort Gottes, verwendet der Teufel die Bibel auf einmal selbst. Und das, was er gerade auch versucht hat, noch in Zweifel zu ziehen in der ersten Versuchung, nämlich die Verheißung Gottes, die Jesus in der Taufe bekommen hatte, du bist mein geliebter Sohn, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, das scheint er jetzt zu akzeptieren und verwendet es gegen Jesus. Denn wieder sät der Teufel den Zweifel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Wenn du Gottes Sohn bist, dann beweis es doch. Nur soll Jesus diesmal nicht zeigen, dass er irgendwie die Verheißung Gottes annimmt. Er soll nicht zeigen, welchen Stand er bei Gott hat, sondern er soll beweisen, dass er wirklich von Gott gesandt ist. Indem er Gott dazu bringen soll, sich zu Jesus und seinem Auftrag zu stellen. Also Jesus soll mal ausprobieren, ob Gott wirklich Gott ist. Ob Gott das auch macht, was er sagt und nicht, ob das einfach nur irgendwie so ein philosophisches, parapsychologisches Phänomen ist, dem man zu vertrauen hat. Und das Ganze untermauert er mit einer Bibelstelle. Wenn Gott doch schon den Frommen schützt, ne, das ist ja auch ein bekannter Taufvers, den der Teufel hier aus Psalm 91 zitiert, wenn Gott doch schon den Frommen schützt, wie viel mehr seinen Sohn? Ja, und weil du doch Gottes Sohn bist, Jesus, wird doch Gott um deinetwillen handeln. Und wenn du Gottes Sohn bist, dann tu etwas. Und das Gemeine ist, Der Teufel, der knüpft hier wieder an eine Sehnsucht an. Nicht an eine natürliche wie Hunger oder sonst etwas, sondern an die fromme Sehnsucht. Hier ist eine fromme Versuchung, das ist mein erster Punkt. Die fromme Versuchung, denn was der Teufel eigentlich sagt ist, tu etwas Gutes, Gott wird sich zu dir stellen und du wirst Erfolg haben. Der Teufel sagt, mach etwas, Gott wird schon eingreifen. Und ganz bewusst wählt er sich dafür den Ort des Tempels aus. Der Tempel, das ist das größte Heiligtum der Juden. Bis heute stehen Juden an den Ruinen des Tempelberges und beten dort, weil sie glauben, dass dort die ultimative Gegenwart Gottes zu finden ist. Manche Juden, die lehnen ihre Stirn an diese Westmauer des Tempelbezirks, weil sie meinen, so Gott näher zu sein. Also das ist quasi die absolute Konzentration der Gegenwart Gottes, der Tempel. Und wenn der Teufel Jesus dahin führt, macht er deutlich, wir sind jetzt hier im größten religiösen Heiligtum der Juden. Schmeiß dich doch darunter, Jesus, und Gott wird dich auffangen. Und die Konsequenz dahinter ist doch klar. Wenn das wirklich passiert, dann werden die Juden dich so richtig abfeiern. Dann werden die Juden dir nachfolgen. Dann wirst du die Juden gewinnen. Und Jesus ist in der Hinsicht versucht, weil das ja eigentlich sein Auftrag ist. Jesus sagt später einmal, ich bin gesandt worden zu den verlorenen Söhnen und Töchtern des Hauses Israels. Der Teufel setzt also an der Sendung Jesu an, an seinem Auftrag. Jesus soll seine messianische Tätigkeit feierlich mit einem gewaltigen religiösen Eröffnungsakt beginnen. Ganz nach dem Motto, tu das und Gott wird eingreifen und du wirst die Juden überzeugen. Also tu etwas Gutes, Gott wird sich zu dir stellen und du wirst Erfolg haben. Und das Gemeine ist, dieses Motto, tu etwas Gutes, Gott wird sich zu dir stellen und du wirst Erfolg haben, es wirkt so richtig. Es klingt so fromm. Und in der Wüste, wo man alleine dem Teufel ausgeliefert ist und die Stimme Gottes, wenn überhaupt, nur leise zu vernehmen ist und die Versuchung so laut erscheint, da kommt einem das alles ziemlich logisch vor. Da kommt einem das gut, fromm und wegweisend vor. Man könnte sogar diese Stimme der Versuchung mit der Stimme Gottes verwechseln, weil sie einem ja scheinbar eine gute Perspektive anbietet und sogar noch sich auf die Bibel stützt. Aber das Teuflische an der Versuchung ist, 90% klingen gut und richtig, aber wie man so schön sagt, der Teufel steckt im Detail. Und diese Versuchung ist deswegen so schwer zu durchschauen, weil sie eben an der frommen Sehnsucht anknüpft und weil sie im frommen Gewand daherkommt. Als Kirche in Deutschland, machen wir uns nichts vor, sind wir in einer Wüstenzeit. Mitgliederschwund, verlorene Prägekraft in der Gesellschaft, das kann man jetzt ewig hoch und runter beten. Seit Jahrzehnten passiert das und wir haben bisher nicht die Antwort gefunden, wie wir das Phänomen stoppen können. Wir haben bisher nicht die Antwort gefunden, zu sagen, okay, das ändern wir. Und selbst Gemeinden, die wachsen, weil der Gottesdienst voll ist, verlieren trotzdem an Mitgliedern. Und wie oft wünschen wir uns das, dass in der Gemeinde oder im Glauben doch mal etwas Spektakuläres passiert. So ein feierlicher, großer religiöser Eröffnungsakt, wie der Teufel ihn Jesus anbietet. Und wir tun dies und das und lassen nichts unversucht, damit Gemeinde wächst. Und das ist auch gut und richtig und wichtig. Aber manchmal kommt es mir so vor, als ob wir der Versuchung erliegen, wir müssten nur den richtigen Hebel finden, nur das richtige Konzept haben, nur den richtigen Willow Creek Kongress besucht haben und dann wird der Gottesdienst wieder voll. Und dann kommen die Menschen zum Glauben und dann passiert dies und das und dann haben wir Erweckung auch hier. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir können schon viel tun. Und wir sollten auch viel tun. Man kann es Gott erleichtern, den Schritt zum Glauben zu finden oder eben auch erschweren. Aber das Entscheidende haben wir eben nicht in der Hand. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gott sich stellt, dass Gott erfahrbar ist, das ist in seiner Hand. Wir können Flächen bieten, Kontaktflächen bieten, aber mehr nicht. Und im Hinblick auf die Geschichte ist mir eingefallen, ich habe die schon im Kindergottesdienst so oft gehört. Und ich habe mich immer gefragt, Was wäre passiert? Also Kinder stellen ja immer gute Fragen. Da habe ich auch mal eine gehabt, wenigstens eine als Kind. Was wäre passiert, wenn Jesus wirklich gesprungen wäre? Wenn Jesus sich darauf eingelassen hätte? Hätte Gott ihn wirklich aufgefangen? Hätte Gott es wirklich gemacht? Gut, dann wäre das ziemlich spektakulär gewesen. Wenn nicht, dann wäre das nur eine Nachricht bei Sat.1 am Abend gewesen. Aber das Entscheidende ist doch, dass Gott eingreift. Das liegt eben nicht in unserer Hand. Und auch Jesus hätte nicht die Garantie gehabt, dass Gott wirklich eingreift, wenn er sich stürzt in die Tiefe. Und wenn wir das vergessen, dass das Entscheidende nicht in unserer Hand liegt, dass wir es Gott nicht vorschreiben können, dann haben wir schon den Fokus auf ihn verloren und sind den ersten Schritt der Versuchung auf den Leim gegangen. Der erste Punkt, die fromme Versuchung, tu etwas Gutes, Gott wird sich zu dir stellen und du wirst Erfolg haben. Der zweite Schritt, und jetzt geht es darum, wie überwinden wir denn diese Versuchung? Wir überwinden die Versuchung, indem man sie enttarnt und benennt durch die Klarheit der Schrift. Jesus antwortet dem Teufel auf diese Versuchung. In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Bibelstellenbattle, wie eine Diskussion. Und wir haben ja letzte Mal festgehalten, dass die Diskussion aber nicht hilfreich ist, weil der Teufel zu geschickt argumentiert, wie wir es bei Eva und der Schlange gesehen haben. Und was Jesus hier macht, ist nicht eine Argumentation, auch wenn es so scheint, sondern er überwindet die Versuchung, indem er klar macht, dass das, was der Teufel anbietet, ein falscher Weg ist, dass es ein Herausfordern Gottes ist. Denn ganz praktisch, es geht nicht darum, dass wir etwas Gutes tun und Gott sich zu uns stellen wird. Nicht Gott stellt sich zu unserem Handeln, sondern wir stellen uns zu Gottes Handeln. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Nicht wir tun etwas und Gott hat es dann abzusegnen und bezeichnen es dann als Führung Gottes. Wir überlegen uns etwas und Gott hat es dann zu segnen, sondern wir stellen uns zu dem, wie Gott handelt und wie und wer er ist. Und das Spannende ist, das wird übrigens auch an dem Bibelverständnis des Teufels deutlich. Es ist ja verwunderlich, dass er eine Bibelstelle ins Felde führt. Und übrigens, man kann diese Bibelstelle auch weiter als Taufvers nehmen. Die ist nicht teuflisch, weil der Teufel sie zitiert. Aber spannend ist, mit welcher Absicht der Teufel das macht. Er benutzt diese Bibelstelle und hat eigentlich aber nicht vor, sich von dieser Bibelstelle etwas sagen zu lassen. Sondern er hat eine feste Meinung, ein festes Ziel, eine feste Strategie und die Bibelstelle wird da so reingepresst. Er hat eine feste Meinung, mit der geht er an die Bibel heran und dann benutzt er die Bibel dementsprechend. Und es gibt ein Bibelverständnis, das nur noch dazu dient, die Position, die ich habe, zu untermauern. Und das fällt ganz in diese Linie rein, Gott, stell dich doch zu meinem Handeln. Gott, segne das, was ich tue. Dann suchen wir uns Bibelstellen heraus, um das, was wir eh schon tun, für gut und richtig zu erachten. Und manchmal tarnen wir damit richtig gut und fromm eine sehr tiefe, dunkle Seite unserer Natur. Und dann sind wir oft frustriert, wenn sich Gott eben nicht zu uns stellt. Als ob Gott sich unseren Vorstellungen, unseren Erwartungen und Vorschriften vom Leben beugen müsste. Dass er uns dienen müsste und unsere Wünsche erfüllen müsste. Als ob er nur so ein Mittel zu unserem Zweck wäre. Wenn wir so umgehen mit Gott, und das passiert manchmal sehr fein im Detail, wie in dieser Versuchung, dann ist letztendlich nicht mehr Gott das Zentrum unseres Lebens, sondern wir sind es geblieben. Und wir entscheiden, inwieweit Gott an unser Leben heran darf, er uns etwas sagen darf und wie wir die Bibel verstehen und was sie uns zu sagen hat und was wir für gut und richtig halten. Und was wir betonen wollen und die schwierigen Stellen, die sind dann heute anders zu verstehen oder komisch oder historisch wegzurationalisieren. Aber Jesus lässt sich auf diesen Weg nicht ein. Er argumentiert nicht mit dem Teufel über die Stelle, die er anbietet. oder über die Auslegung dieser Stelle, dann würde er sich auf das Herumbasteln in der Schrift einlassen, sondern er antwortet klug wie die Schlange und ohne falsch wie die Taube, wie er es einmal seinen Jüngern aufträgt, wie sie antworten sollen. Und mit der Klarheit der Schrift, indem er wieder einmal aus dem 5. Buch Mose zitiert, wie schon in der 1. Versuchung. Und Jesus macht diesen feinen Unterschied deutlich. Er stellt sich zum Handeln Gottes. Er stellt sich auf die Seite Gottes. Er sagt, Gott ist mein Zentrum. Und er geht nicht mit einer vorgefertigten Meinung an die Bibel heran, sondern seine Haltung erwächst aus dem Wort Gottes. Die Bibel ist ihm der Standpunkt, aus dem seine natürlichen Bedürfnisse, seine irdischen, das hatten wir letzte Woche, aber auch seine frommen und spirituellen Bedürfnisse gestillt werden. Die Bibel ist das Mittel, mit dem Gott zu ihm spricht, und er stellt sich auf diesen Stand. Der Bibel sind wir nicht habhaft. Es ist nicht ein Buch, über das wir befinden können, sondern es ist ein Medium, das Gott uns gegeben hat, durch das er zu uns spricht. Deswegen wird es auch übrigens immer Stellen geben, die uns schwer verständlich sind, die uns herausfordern, uns manchmal unlogisch erscheinen, weil wir mit der Bibel eben nicht fertig werden. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann gehen wir fragend an sie heran und bekommen unsere Haltung aus dem Wort Gottes und suchen Gott mit betenden Augen in der Schrift, weil uns eben Gott durch die Bibel nicht nur bestätigt, das passiert auch, sondern uns eben auch erzieht. Manchmal die dunklen Abgründe, die wir fromm tarnen wollen, aufdeckt, benennt und uns hilft, sie zu überwinden, sie zu durchbrechen. Er hilft uns auf den richtigen Weg zurück mit Hilfe der Bibel. Und so wächst in uns eine Haltung, die sich immer wieder korrigieren lässt vom Wort der Schrift. Und zwar vom Wort der Schrift als alleiniger Richtschnur, dieses berühmte Sola Scriptura, das wir auch in diesem Jahr hochhalten. Darum geht es. Denn es geht nicht um tu etwas Gutes und Gott wird sich zu dir stellen nach dem Motto, Gott segne, was ich tue, sondern es geht darum, Gott, lass mich das tun, was du segnest. Ein kleiner, feiner, aber wichtiger Unterschied. Und schließlich als drittes, Versuchung widerstehen durch vertrauenden Gehorsam. Ich habe ja gesagt, die fromme Versuchung besteht darin, tu etwas Gutes, Gott wird sich zu dir stellen und du wirst Erfolg haben. Es geht aber nicht darum, Erfolg zu haben. Im Christsein geht es nicht darum, Erfolg zu haben. Der Erfolg, den der Teufel Jesus anbietet, ist, mach etwas und du wirst die Juden gewinnen. Du wirst Menschen für dich gewinnen, Menschen fürs Reich Gottes. Und wir missionarisch extrovertierten Christen, wir stehen ja so richtig auf Mission. Wir wünschen uns das ja, dass wir richtig Menschen für Jesus gewinnen. Das ist ja gut und richtig und wichtig. Und da sage ich auch immer gerne viel zu. Aber eigentlich geht es nicht darum. Jesus selbst wird an seiner Mission, die Juden zu gewinnen, scheitern. Er wird es nicht schaffen. Der Sohn Gottes, er schafft es nicht, seinen Auftrag zu erfüllen. Und dennoch war er vollkommen im Plan Gottes. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Denn es geht nicht darum, schnell einen Weg zu finden, um den Auftrag zu erfüllen, den wir haben, sondern es geht um Gehorsam. Jesus verzichtet auf diesen großen religiösen Eröffnungsakt, weil er nicht im Plan Gottes liegt, weil er nicht von Gott gegeben ist. Jesus kann nur das tun, was er den Vater tun sieht. Und diesen religiösen Eröffnungsakt zu vollziehen, das wäre ein Herausfordern Gottes. Jesus wird sich eines Tages in die Tiefe stürzen. Nicht vom Tempel, sondern von der Schädelstätte. Von Golgatha aus. Und nicht irgendwie von einem unbestimmten Ort, sondern von einem bestimmten Ort. Nicht in die Tiefen vor dem Tempel, sondern ins Reich des Todes. Aber eben erst, wenn Gott es will. Gehorsam war sein oberstes Gebot. Und wir sind nicht gesandt, um Erfolg zu haben. Und wenn wir den dann nicht haben, dann sind wir ja oft so schnell frustriert, sondern wir sind gesandt, Gott zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Wir sind gesandt, treu zum Wort Gottes zu stehen. Und wenn der Herr dann Erweckung schenkt, dann freuen wir uns, dann sind wir richtig glücklich und dann bauen wir das Paul-Gerhardt-Haus an. Keine Frage. Und wir können uns das wünschen und wir sollten dafür beten, auch keine Frage. Aber wir können es eben nicht machen. Wir können eigentlich nur das tun, was Paulus in Epheser 2, Vers 10 beschreibt. Wir können nur in den Werten wandeln, die Christus zuvor bereitet hat. Wir können nur treu zum Wort Gottes stehen. Und wenn der Herr Erweckung schenkt, dann freuen wir uns. Und wenn nicht, ist es vielleicht frustrierend. Ist es vielleicht so, als wären wir in einer Wüste. Aber gerade da ist es wichtig, dass wir uns zu Gott flüchten, radikal in sein Wort, wie wir es letzte Mal hatten. Dass wir uns Zeit nehmen für ihn, uns völlig auf ihn fokussieren, wie Jesus es tat, indem er fastete. Indem Jesus Raum machte fürs Wort Gottes und das Gebet. Denn wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Gott es gut macht und gut mit uns meint. Auch in Wüstenzeiten. Auch wenn er nicht immer nach unseren Vorstellungen zu unserer Zeit handelt. Wenn er das tun würde, wäre er ja nicht mehr Gott, sondern nur noch Mittel zum Zweck. Aber er weiß schon, was er tut. Und wenn wir es manchmal gerne anders hätten, weil wir gerade meinen, dass wir es unbedingt brauchen, dürfen wir darauf vertrauen. Gott ist in Kontrolle. Auch in den Wüstenzeiten unseres Lebens. Denn der, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das haben wir gerade gesungen. Und wenn Gott das gesamte Universum mit all den Kleinigkeiten, mit all den Verkehrsstaus auf der A40 und all dem, was da dranhängt, leiten und lenken kann, dann wird er auch Wege finden, für uns durch die Versuchung und durch die Wüste zu gehen. Und wir schauen dabei auf ihn, denn wir leben aus dem Glauben, dass Jesus unsere tiefsten Sehnsüchte im Leben stellt. Und wir werden getröstet aus den Worten der Schrift, wie zum Beispiel aus dem Vers, den Paulus sagt an die Korinther, in 1. Korinther 10, Vers 13, dass alle Prüfungen, denen wir ausgesetzt sind, nur menschliche Versuchungen sind. Gott aber ist treu. Er wird auch in Zukunft uns in keine Prüfung geraten lassen, die über unsere Kraft übersteigt. Wenn aber euer Glaube auf die Probe gestellt wird, wird er auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das ist unser Glaube, da wollen wir uns dran hängen. Ich fasse zusammen. Führung Gottes und die Versuchung Teil 2. Erstens, die fromme Versuchung, sie besteht darin, tu etwas Gutes, Gott wird sich zu dir stellen und du wirst Erfolg haben. Zweitens, überwinde Versuchung, indem du sie enttarnst und benennst durch die Klarheit der Schrift. Und drittens, widerstehe der Versuchung durch vertrauenden Gehorsam. Amen.
Thank you.
Wir wollen nun gemeinsam das Abendmahl feiern. Das Abendmahl, es ist ein sichtbares Zeichen für das, was Jesus am Ostern und an Karfreitag getan hat. In Brot und Wein nehmen wir als sichtbare Zeichen Leib und Blut Jesu zu uns und wollen so unseren Glauben stärken, unseren Glauben, der uns durch die Versuchungen und durch die Wüstenzeiten unseres Lebens trägt. Und wir wollen das tun, indem wir uns vorbereiten auf die Begegnung mit Gott und auf die Begegnung miteinander gleich im Abendmahl. So wollen wir beten. Gott, es gibt so viele ungestillte Sehnsüchte in unserem Leben. Sehnsucht nach Beachtung, nach Anerkennung, ja Sehnsucht nach Liebe und eine tiefe Sehnsucht nach dir. Hilf, dass die Sehnsucht nach dir unser Leben bestimmt. Gott, es gibt so viel Schuld. Schuld, die wir wissen, Schuld, die wir verdrängen und Schuld, die uns verzweifeln lässt, weil sie uns trennt von anderen Menschen und von dir. Gott, wir bitten dich, sieh uns an, sieh hinter die Masken, die wir tragen, und trenne dich nicht von uns. Und all das, was uns auf dem Herzen brennt und was uns gerade ins Bewusstsein kommt, das bringen wir vor dich in der Stille. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Herr, erbarm dich. Über uns, erbarme dich.
Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade finden lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Nun gehören unsere Herzen.
Unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der
hören nun die Worte, mit denen Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, da unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach zu seinen Jüngern: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl, dankte, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und so oft ihr von dem Brot esst und als aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Christe, du Lamm Gottes.
Der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der die trägst, die Sünden der Welt, erbarm dich unser.
Wir wollen das Abendmahl so feiern, dass wir nach vorne kommen und einen Kreis bilden. Und wir werden mehrere Kreise bilden. Also wenn Sie sehen, dass der Kreis schon ziemlich voll ist, hier vorne sind einige Plätze frei, da kann man sich dann kurz hinsetzen und in die nächste Runde gehen. Brot und Traubensaft werden gereicht. Wie immer wird es einen Kelch geben zum Trinken und einen zum Eintunken. Und die Kinder, sie können auch nach vorne kommen, sie sind herzlich eingeladen, sie werden gesegnet. Und nun kommt, alles ist bereit, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Als Zeichen, dass wir eins sind in Jesus Christus, reichen wir einander die Hand. Und ich zerreiße mich. Schaffen wir das? Wir schaffen das. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. So geht hin im Segen des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.
Wir kommen nun zu den Abkündigungen für den heutigen Sonntag. Das sind einige. Den Anfang macht das Musikertreffen direkt nach dem Gottesdienst um 12 Uhr. Für alle, die Musik in der Gemeinde machen oder sich neu engagieren wollen, ihr trefft euch oben. Dann kommen wir zur nächsten Abkündigung, und zwar: Am Montagmorgen um 17 Uhr findet auf dem Friedhof Norrenberg eine Mahn- und Gedenkveranstaltung anlässlich des Jahrestags der Befreiung von Krieg und des NS-Regimes statt. Herzliche Einladung dazu. Am Dienstag um 15 Uhr wollen wir den Sperrmüll aus dem Pfarrhaus rausräumen. Für alle, die eine anpackende Hand haben, sehr, sehr gerne. 15 Uhr vor dem Pfarrhaus. Als nächstes haben Rebecca und Mira für uns eine Einladung für nächsten Sonntag.
Wir, also der ältere Konfi-Jahrgang, feiern am 14. und 21. Mai unsere Konfirmation. Wir würden uns natürlich auch sehr darüber freuen, wenn nicht nur wir Konfirmanden und Konfirmandinnen mit unseren Eltern und Großeltern und Tanten, Onkeln und allen noch nicht erwähnten Leuten da wären,
sondern auch die restliche Gemeinde. Also an alle nochmal die herzliche Einladung, dass Sie am Sonntag, den 14. Mai, und die Woche darauf, am 21. Mai um 10.30 Uhr in unseren Konfirmationsgottesdienst kommen. Dort erwarten Sie schön angezogene Konfirmanden, tolle Musik und eine tolle Predigt von Rebecca Kerberger. Wir würden uns sehr über Ihr Erscheinen freuen.
Am 14. Mai geht es dann direkt um 18 Uhr weiter mit dem Anbetungsgottesdienst hier im Paul-Gerhardt-Haus. Wir kommen zur zweiten persönlichen Einladung des heutigen Sonntags, und zwar von Michael Kerberger, der uns für den 18.05. einladen will.
Ja, ich möchte Sie einladen zum Drei-Gänge-Menü. Das ist das Highlight des Kochkurses im Jahr. Wir werden im Café Johannes für Sie kochen. Also wenn Sie am 18. Mai keine Lust haben, selber zu kochen, dann werden wir, der Kochkurs inklusive Markus Stangs, für Sie kochen. Drei Gänge, und das wird ein richtig schöner Abend. Wir werden Sie bedienen. Sie haben einen schönen geschmückten Tisch und können sich wohlfühlen im Café Johannes. Und jetzt kommt es. Sie essen nicht einfach nur da, sondern indem Sie dort essen, tun Sie etwas Gutes. Indem Sie dort essen, unterstützen Sie die junge Erwachsenenarbeit. Das kostet 25 Euro, und alles, was wir nicht für die Lebensmittel brauchen, geht dann für die junge Erwachsenenarbeit als Spende ein. Also herzliche Einladung. Ich stehe draußen mit einem Flyer. Nehmen Sie sich gerne einen mit und kommen Sie am 18. Mai vorbei, und wir haben einen schönen Abend und essen gemeinsam.
Vielen Dank. Als kleinen Ausblick lade ich Sie und euch ganz herzlich ein zum Freiluftgottesdienst bei den Murmelbachwiesen am 25. Mai. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst hier normal im Paul-Gerhardt-Haus statt. 10.30 Uhr gewohnte Uhrzeit, aber an der frischen Luft. Danach findet der CVJM-Tag statt. Wir sind im CVJM-Haus. Und es gibt Mittagessen, Sport, Spiel, Kaffee und Kuchen. Herzliche Einladung dazu. Jetzt kommen wir zur dritten persönlichen Einladung, und die kommt vom Pfarrer selbst.
Ja, erstmal, ich stehe hier nicht als Pfarrer, sondern als Mitglied des Presbyteriums. Wir haben morgen wieder Presbyteriumssitzung. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die treu für uns beten. Und wir brauchen das auch als Gemeindeleitung, dass sie uns im Gebet unterstützen. Und ich möchte Sie ein bisschen mitnehmen, was wir morgen machen. Wir haben letztes Mal ein Presbyteriumswochenende gehabt, Anfang April. Und da haben wir festgehalten, was uns besonders wichtig ist mit Blick auf die Gemeinde. Und da sind zwei Punkte uns besonders wichtig geworden. Einmal, dass wir gesagt haben, wir wollen mutig Veränderungen wagen. Wir sind ja in einer Zeit des Umbruches. Und das andere ist, wir wollen danach fragen, was Gott von uns möchte, was unsere Berufung ist, und wollen es dann auch mutig tun. Und um das herauszufinden, da machen wir uns weiter auf den Weg. Das soll auch morgen Thema sein, herauszufinden, zu schauen, was sind eigentlich Dinge in unserer Gemeinde, die uns beschäftigen, die wir angehen können, wo es manchmal vielleicht Veränderung braucht. Wir wollen uns konkret auch manche Bereiche der Gemeinde angucken, und dafür brauchen wir Ihre Gebetsunterstützung. Wir werden dabei auch nochmal in den Blick nehmen, die Dinge, die wir erarbeitet haben, die Sie erarbeitet haben am Gemeindemitarbeiterwochenende. Das ist ja schon ein bisschen was zurück. Und dann werden wir Sie darüber auf dem Laufenden halten. Und nun bitte ich Sie aufzustehen für die Fürbitte. Gott, wir danken dir dafür, dass du treu festhältst an uns. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns nicht loslässt, auch in schweren Zeiten unseres Lebens. Und wir bitten dich, für uns ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, dass du zu uns sprichst und dass du uns den Weg zeigst, uns führst, auch dann, wenn manchmal eine Versuchung hinter einer Ecke lauert. Wir bitten dich für uns als Gemeinde, dass wir erkennen, wo du uns hinausrufst. Und wir bitten dich für unser Presbyterium, dass wir einen Blick auf dich behalten, dass unser Presbyterium sich nicht verzettelt in Einzelheiten, sondern danach fragt, was du willst, und mutig dann auch den Weg geht. Ja, wir kommen aber auch vor dich im Erinnern daran, dass morgen vor 72 Jahren der Zweite Weltkrieg in Deutschland endete. Und wir merken, dass es immer noch eine Herausforderung ist, Gedankengut, das damals geherrscht hat, dass es nicht heute unser Land überströmt. Wir bitten dich darum, dass du es schenkst, dass wir weiter in einem Land leben können, wo Frieden herrscht,
wo Religionsfreiheit herrscht. Und auch diese Religionsfreiheit, sie ist nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland angegriffen. Wenn Menschen, wenn Christen, die an dich glauben, fliehen aus den Ländern, wo sie von dir verfolgt werden und dann in Deutschland manche Anfeindung erleben. So bitten wir dich für unsere Geschwister in den Übergangswohnheimen hier in Deutschland, dass du sie beschützt und bewahrst, dass du schenkst, dass sie Zugang zu Gemeinden finden, dass Gemeinden sie bereitwillig aufnehmen und dass du schenkst, dass sie am Glauben an dich festhalten. Und all das, was uns sonst noch bewegt, legen wir alles in das Gebet, das du, Jesus Christus, uns selbst gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So gehen wir in diesen Tag und die kommende Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir wollen jetzt noch gemeinsam das Segenslied singen. Geh unter der Gnade und danach wollen wir noch, weil er heute doch da ist, den Posaunenchor noch mal hören. Und wir verschieben vielleicht das Musikertreffen um 5 bis 10 Minuten nach hinten dann.